herzlich willkommen zum Be The Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Shownotes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
Also, los geht's und be the light.
Hallo nach Strande, liebe Insa. Diesmal nicht live, sondern wieder digital. Schade eigentlich.
Ja, das stimmt. Ich fand das auch sehr muckelig und ich habe mir auch witzigerweise die letzte Folge, die wir mit Annette Schaper gemacht haben, nochmal angeguckt und nicht nur angehört, weil das irgendwie doch auch nochmal cool ist. Ich denke immer noch darüber nach, ob wir nicht auch den Content bei YouTube hochladen sollten. Jetzt vielleicht gerade nicht, es ist abends sehr spät.
Ich wollte gerade sagen, dann muss aber man so, auch wieder darauf achten, dass man sehr vernünftig aussieht, wenn man das macht.
Also wie gesagt, vielleicht fangen wir ab nächster Woche mal damit an. Aber ganz, ganz grundsätzlich ist es cool, sich zu sehen und sich anzugucken. Ja, jetzt heute Abend nicht, aber wir haben ja auf jeden Fall einen Gast, für den, glaube ich, die Woche auch schon relativ lang war. Bendix ist dafür bekannt, dass er viel in Deutschland unterwegs ist. Ich finde es cool, wir haben mal eine ganz andere Richtung. Bendix ist natürlich auch Gründer, so wie immer bei uns oder meistens. Und er kommt aber tatsächlich thematisch aus Bereichen, mit denen wir beiden bisher hier noch nichts am Hut hatten. Sowohl aus der Politik hatten wir hier noch niemanden. Und den Segelsport haben wir, glaube ich, auch, wenn überhaupt, dann nur in meinen Hobbys gestriffen, aber nicht als Gast. Deswegen finde ich das
und
sehr
PR,
cool.
Dass wir jetzt, ne? PR, also, genau. Hatten wir als Thema hier auch noch nicht.
Das ist richtig. Und wir haben heute auch sträflich festgestellt, dass auch wir selber unser Yay-PR-Thema verwechselt, also wie sagt man das nicht verwechselt, vernachlässigt haben.
Definitiv. Ich finde nämlich PR ein mega spannendes Thema und es ist halt nicht das Erste, was so im vordersten Hirnbereich dran ist. Ne? Also ich finde, das schiebt man immer ein bisschen nach hinten und das haben wir wirklich sträflich vernachlässigt. Können wir da auch mal wieder auf unsere To-Do-Liste packen.
Auf jeden Fall. Und ich möchte Bendix unbedingt auch fragen, ob er noch so Top 3 Gründer-PR-Tipps hat, die wir uns dann alle, auch wir, nochmal beherzigen und auf die Fahnen schreiben können. Denn ich glaube, dass das jedem, der zuhört heute, ganz gut tun wird. Und deswegen freue ich mich einfach auf einen PR-Profi heute mal in unseren Reihen.
Ja, ich freue mich auch, weil Bendix kenne ich nämlich noch gar nicht.
Ja, dann mal los. Herzlich willkommen, Dr. Bendix Hügelmann, sage ich an der Stelle mal.
Moin. Hallo. Hallo Anja, hallo Insa. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, euch zu sehen und zu hören an diesem, was ist heute, Donnerstagabend.
Und späten Abend.
Ganz gespannt, was ist späten Abend? So ist das.
Bendix hat gespannt, gerade so schön gesagt, was dich erwartet. Ja, ich finde gut, wir sind alle in der sechsten Stunde. Also wir dürfen auch Quatsch erzählen, finde ich. Ich finde, das ist genau richtig. Schon und also sechste Stunde und vorletzter Tag der Woche, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also von daher
seht es uns haben wir gesagt, nach. Vize-Freitag. Ne? Von daher ganz so ist es ja leider nicht mehr. Ja, alles geht alles den Bach runter. Nichts mehr jetzt hier in der Bergstraße, sondern Podcast aufnehmen und Kind ins Bett bringen. So ist das.
Ja, nee, läuft. Läuft bei uns allen. Also, aber bevor wir tief einsteigen, Bendix, wir kennen uns vom Segeln. Genau genommen kennst du eigentlich eher meinen Mann als mich. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich tierisch, dass du hier bist. Und vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, damit auch alle anderen sich freuen, dass du hier bist und wissen, was du tust.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Bendix Hügelmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der kleinen, aber sehr feinen Beratungsfirma People on the Hill. Wir machen Politikberatung. Was das ist, können wir gleich gerne nochmal im Detail besprechen. Die Firma habe ich nach meiner DIS 2022 gegründet. Wir sind dann relativ schnell gewachsen und letztes Jahr habe ich parallel dazu noch eine spezialisierte Kommunikationsagentur als Eigenmarke in den Markt geworfen, die sich im Bereich Kommunikation und Segelsport zu Hause fühlt. Und das ist so mein mein täglich Brot, mein Grind, wie man heutzutage ja sagt. Und von daher bin ich ganz gespannt, was ich an Strahlkraft vielleicht in mir rumtrage, wovon ich noch gar nichts weiß. Who knows?
Ich gucke mal. Eine Menge. Ich bin da auf sehr positiv.
Sonst hätten wir dich nicht eingeladen. Und ich würde mal sagen, allein der Satz, ich habe 22 mal kurz nach der DIS gegründet und dann einfach ein Jahr später auch nochmal gegründet, qualifiziert dich schon als ein Mensch, der sehr viel Strahlkraft oder zumindest mal sehr viel inneren Antrieb hat. Und das wäre tatsächlich auch, bevor wir dann wirklich auf das Thema Strahlkraft kommen, schon mal meine erste Frage im Sinne von, wie kam das denn? Warum macht man ein Jahr nach der ersten Gründung dann gleich zack die nächste?
Ja, ich muss dazu sagen, technisch gesehen war die zweite Gründung sehr, sehr viel schlanker, weil das eben keine eigenständige Gesellschaft ist, sondern quasi in Anführungszeichen nur eine vollkommen losgelöst sichtbare Eigenmarke ist, die aber gesellschaftsrechtlich in meiner normalen Firma zu Hause ist. Ich will jetzt niemanden damit langweilen, aber diejenigen, die das mal durchlaufen haben, wissen, das ist dann doch ein ganz erheblicher Unterschied, was den Initialaufwand betrifft, macht aber nachher für die Außenwirkung eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man eben das voneinander getrennt dann auch aufgleist. Und ich bin da lange mit schwanger gegangen mit dieser Idee, weil ich eigentlich die ganze Zeit schon, auch während meines Studiums früher noch und dann auch parallel zu DIS, ich habe viele Jahre auf einem recht ambitionierten Niveau Regatta gesegelt, habe sehr gute Kontakte, viele Freunde arbeiten in der maritimen Branche. Da war das sozusagen naheliegend, dann diese Kommunikationsaffinität und die Begeisterung für den Regattasport halt irgendwie zusammenzuführen, gerade wenn man dann halt draufschaut und guckt, in welchem Zustand ist denn eigentlich das Digitalwesen in diesem Bereich, und das ist nicht so ganz so weit entwickelt, um das mal vorsichtig zu formulieren, also da ist einiges zu tun. Es ist natürlich ein ganz spezieller Markt, der auch ein bisschen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, aber das macht es ehrlicherweise dann auch wieder zugänglich für mich, weil das ist die Politik ja auch. Ja, also wir haben es also mit zwei eigentlich grundverschiedenen, aber was die Funktionsweise betrifft, auch sehr dann, ich will nicht sagen ähnlichen, aber vielleicht artverwandten Nischen zu tun. Und ich muss jetzt nach einem Jahr Liquid Word sagen, es wird sehr gut angenommen. Wir machen da coole Sachen. Es ist auch ein sehr schöner Kontrast zu meiner dann teilweise auch sehr abstrakten Arbeit im politischen Raum, dann irgendwie halt mal einen halben Tag auf einer Werft rumzustehen und irgendwie geilen Content zu produzieren oder irgendwie zumindest da dem beizuwohnen. Und von daher, war das so der Ursprungsgedanke zu sagen, okay, das kann ich vielleicht miteinander verbinden und es ist naheliegend und ich kann mich diversifizieren, das ist ja auch immer nicht so ganz schlecht und von daher so far so good.
Gibt es denn, weil du sagtest gerade, es gibt auch so Parallelen, ne? Weil an sich würde man ja erstmal denken, Politik und Segelregatta sind ja doch sehr weit auseinander, aber du hast gerade von Parallelen gesprochen, das finde ich jetzt spannend. Was ist da für dich die Parallele?
Naja, die Parallele ist, dass sowohl die Politik als auch die maritime Branche sich dadurch auszeichnen, dass bestehende Netzwerke natürlich bei der Auftragsvergabe eine gewisse Rolle spielen. Das ist kein Geheimnis für beide Bereiche auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast eben, wenn wir das jetzt mal ein bisschen mit mehr von der leidenschaftlichen Seite betrachten, hast du da eben Leute, die tun das aus Überzeugung. Ja, also die, die sind halt an dem Punkt, wo sie sind, sowohl in der Partei oder in der Fraktion oder wo auch immer, weil sie halt einem inneren Antrieb folgen. Und das habe ich häufig auch im Bereich der maritimen Branche. Ja, wenn ich irgendwie mit selbstständigen Bootsbauern, Segelmachern, wem auch immer da irgendwie zu tun habe, das sind alles nicht die einfachsten Erwerbsbiografien. Ja, so. Und dennoch sind die Menschen da mit einer hohen Resilienz ausgestattet. Sie sind grundverschieden, aber doch geeint in dieser intrinsischen Motivation. Und das macht es ehrlicherweise sehr abwechslungsreich und auch einfach spannend. Mir macht es sehr viel Spaß, was ich mache. Ja.
Strahlkraft. Guck mal, jetzt sind wir voll drin im Thema Strahlkraft und du hast es noch nicht mal gemerkt.
Ja. Wo ist das eigentlich?
So ist das, genau. Wir manövrieren dich dahin. Tatsächlich ist es ja so, dass, was du gerade sagst, das ist ja nichts anderes als die Strahlkraft der Menschen, mit denen du zu tun hast, die dich fasziniert. Nämlich genau diese Leidenschaft und diese Begeisterung für die Sache. Und ich finde, das ist eine wunderbare Parallele, bei der man einfach echt sagen kann, cool, ich arbeite in komplett konträren Branchen eigentlich. Und das, was aber diese Branchen und meine Arbeit verbindet und das, was mich fasziniert, um mit diesen Menschen zu arbeiten, das ist die Leidenschaft, das ist die Passion. Und ich finde, das ist traumhaft, weil du bist intuitiv oder geplant genau dahin gegangen, wo du jeweils die Strahlkraft findest und hast gesagt, cool, das suche ich mir. Und das hast du gerade auch so schön gesagt, dass sich das ja herrlich abwechselt. Also die manchmal sehr trockene Politik wird dann wiederum down to earth sozusagen durch den Segelsport nach unten geholt und andersrum. Ich finde, du hast dir da eine wunderbare Kombination einfach geschaffen, die sich ja sogar gegenseitig noch bereichert.
Ja, also wie gesagt, mir macht das viel Freude. Ich gucke da natürlich aus der Binnenperspektive gar nicht so drauf, jetzt so, ne, was strahlt wie oder was auch immer. Und ich glaube, wenn ich auch irgendwie jetzt so mal an meine Woche denke, da würde ich jetzt nicht nur offene Ohren wahrscheinlich ernten, wenn ich auf Werf von Strahlkraft rede. So, ja, aber die Leute sind natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr stark intrinsisch motiviert. Und was ich oder meine Firma dann ja versucht zu leisten, ist, dass wir eben das transportieren, was diese Menschen antreibt, ja, sei es im Politischen, aber sei es eben auch im Handwerklichen oder sonst wie in ihrem Tätigkeitsbereich, so, weil da liegt eigentlich immer so das, was spannend ist, was irgendwie auch eine Geschichte erzählen kann, was dann irgendwo auch auf die Marke einzahlt, wenn wir das mal werblich betrachten wollen. Wir haben im Segelsport halt diesen ganzen Aspekt, so dieses digitalen Eskapismus. Ja, also wenn ich mir angucke, okay, wer ist hier so unsere Zielgruppe für Werften, Rigger oder sonst was? Das sind ja die Leute, die irgendwie im Büro sitzen, ja, die den ganzen Bums nachher bezahlen müssen und auch können. Aber das können sie halt nur, weil sie halt einfach einen anderen Karriereweg eingeschlagen haben. Das ist ja auch vollkommen fein. Aber dennoch, ne, wenn wir dann die Möglichkeit geben, so in der Mittagspause oder auf dem Weg ins Büro oder so mal die Türen spalt aufzumachen in halt diese wunderbare Welt des Segelsports und da eben so ein bisschen zeigen, hier, guck mal, heute machen wir das und das und das. Das resoniert schon ganz gut. Und das zeigen auch dann die Zahlen, die wir für unsere Kunden da generieren, dass wir da auf einem ganz guten Pfad sind. Und ne, in der Politik ist es sehr ähnlich. Niemand interessiert sich für das Foto in der Sparkassenatmosphäre, wo dann irgendwie ein Shakehands irgendwie passiert. So, aber was mich ja interessiert ist, warum leistet der Abgeordnete, die Abgeordnete das? Was gibt es hier für inhaltliche Fragestellungen, die transportiert werden, die also diese ganze Szene, die dann entsteht, auch irgendwie erlebbar machen? Und der Bereich der politischen Kommunikation unterliegt derzeit enormen Zerrkräften, in unterschiedlicher Art und Weise. Stichwort TikTok ist da in aller Munde. Das ganze Thema KI in der Politik, das ganze Thema Desinformation, Integrität von demokratischen Prozessen. Das sind alles sehr, sehr ernste und auch ernstzunehmende Themen. Und insofern ist das, was mich dann da halt auch irgendwie antreibt, das weiter nach vorne zu bringen, weil eben auch echt viel auf dem Spiel steht. Also ich bin recht viel in der Fläche auch unterwegs und ja, ich meine, gestern reden wir in Berlin-Mitte den ganzen Tag über KI, so auf einem wahrscheinlich so Intermediate-Niveau, halten uns alle für sehr schlau, und wenn ich jetzt irgendwie morgen in die Peripherie fahre, dann erkläre ich wieder, wo kann ich mich bei Facebook einloggen. Ja, also das ist ja das ist so die Spannbreite, die wir da halt sehen. Ja, aber das ist, ne, man lacht jetzt so, aber das ist halt ein scheiß Problem auf gut Deutsch, weil einfach ne, die unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit oder ne, die Geschwindigkeit der Entwicklung so rasant ansteigt und eben immer mehr Leute große Schwierigkeiten haben, sich darin zurechtzufinden. Und das sind häufig diejenigen, die dann eben im Ehrenamt irgendwie Parteiarbeit vor Ort machen oder sich halt irgendwie in der Gemeinde engagieren und so. Und wenn das wegbricht, ja, wer rutscht denn danach? Das sind im Zweifelsfall ja nicht die Leute, die wir gern haben wollen. So, deswegen ist es ist das Kernerarbeit, da irgendwie die Menschen zu befähigen, da halt auch den Anschluss nicht zu verlieren. So, ohne dass das jetzt paternalistisch klingen soll, aber so ist es halt.
Jetzt arbeitest du ja bei People on the Hill und setzt dich dafür ein, die Politik zugänglicher zu machen, um mal wieder auf deine Strahlkraft zurückzukommen. Was treibt dich denn da persönlich an? Also quasi das so immer wieder zu tun, also diese Zugänglichkeit über auch die Digitalisierung quasi nach vorne zu treiben?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber Spaß
beiseite. Wenn du mal wieder abends um 11 auf dem Gleis stehst und deinen Zug verpasst hast.
Richtig. Diejenigen, die mir bei Insta folgen, die paar People, die wissen das. Ich bin also verhinderter Bahninfluencer, weil ein nicht ganz unerheblicher Anteil meiner Arbeit darin besteht, irgendwo dann erstmal hinzufahren, natürlich, wie bei allen anderen Menschen auch. Aber wenn man das mit der Bahn macht, dann ist das eben... teilweise, ne? Adventure-Tours, man weiß nie, was man kriegt.
Es ist ein Traum. Also an der Stelle ein kleiner Werbeblock für Bendix Instagram-Account. Es ist ehrlicherweise jedes Mal, wenn du irgendeine Story teilst, muss ich grinsen, weil du es halt auch immer mit so einer Prise Humor machst, so morgens 6.30 Uhr strömender Regen und ich bin irgendwie am Start, die Laune ist top oder gestern Abend irgendwelche Bilder aus dem Bordrestaurant.
Ja.
Eine Prise gute Laune, kann man sich da abholen.
Dankeschön. Es ist anders geht's ja auch nicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Anja, also warum mache ich das? Ich mache das im Kern eben auch aus einer intrinsischen Motivation, weil ich davon überzeugt bin, dass Politik bessere Entscheidungen treffen muss, sich besser verkaufen muss, beziehungsweise besser kommunizieren muss, um langfristig eben auch ihre demokratische Legitimation nicht zu verlieren. Heißt also, Politik soll auch da stattfinden, wo Menschen ihre Zeit verbringen. Und klar, das ist irgendwie fair enough zu sagen, wir haben hier irgendwie unterschiedliche Medienangebote und so weiter und so fort, das ist auch alles gut. Aber ich meine, ne, es wird teilweise immer noch von neuen Medien gesprochen. Facebook ist fast 20 Jahre alt. Neu ist es nun auch nicht mehr. Also Facebook hat schon Führerschein so ungefähr. Ne? Und deswegen gibt es da nach wie vor einen großen Nachholbedarf, eine große Übersetzungsarbeit, die zu leisten ist. Gerade auch im Umgang mit Produktionstechniken, mit der, wenn wir mal jetzt nur quasi am Frontend beim Content unterwegs sind, aber eben auch in der Frage, wie wirkt es denn hinten raus? So, und das ist letzten Endes etwas, ich habe ja eingangs gesagt, wir machen Politikberatung, also wir sind nun keine flashy Social-Media-Agentur, die irgendwie politischen Content produziert, das eher weniger, sondern wir sind halt eher in den Bereichen Strategieentwicklung und auch Evaluation und Analyse unterwegs. Also wir haben das relativ häufig, dass wir dann reinkommen, wenn es darum geht, war eine politische Maßnahme, eine Policy, eine institutionelle Förderung etc. pp., war das effizient? Also ist mit den Mitteln gut umgegangen worden? Hat ist sozusagen dem politischen Ziel entsprechend hier gehaushaltet worden? Hat das geklappt? Arbeiten da viel mit Thinktanks zusammen, jetzt in den letzten Jahren auch viel im außen- und sicherheitspolitischen Bereich. Und das sind dann halt auch Dinge, die mich persönlich einfach immer schon interessiert haben. Und ich habe mir quasi aus meinem Studium und der Diss heraus den Job gebaut, den ich, glaube ich, nirgendwo anders finden könnte. Und insofern bin ich da. Das muss man sich dann manchmal auch irgendwie, es gibt dann natürlich auch Momente, die sind scheiße, so, ja. Aber das gehört halt dazu und ich glaube, ich nehme mir das zumindest vor, mehr auch irgendwie aus dieser Selbstwirksamkeit irgendwie Kraft zu schöpfen und zu sagen, ey, das ist ja alles ein großes Privileg nach wie vor, das so machen zu können. Ne? Und von daher, das ist so meine nicht ganz so kurze Antwort auf deine kurze Frage.
Ja, aber das ist doch die klassische Gründermotivation auch. Also wirklich zu sagen, ich habe mir den Job selber gebaut, den ich eigentlich gerne haben wollte. Schöner geht's ja eigentlich gar nicht. Und dann eben auch zu sagen, ja, das ist manchmal scheiße. Ich glaube, das wissen Anja und ich sowieso, aber auch alle, die zuhören als Gründer, wissen, dass Gründen halt einfach blöd ist. Viele Angestelltenjobs sind aber auch einfach blöd. Und da fehlt dir dann oftmals das Why. Und wenn du selbstständig bist, fehlt es dir im Idealfall nicht. Und deins haben wir ja gerade gehört und verstanden. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Und bei Anja weiß ich, dass das auch so ist.
Ja, total. Ne? Wir hatten ja auch kürzlich mal über die Gallup-Studie gesprochen, wo dann ja auch nochmal erschreckenderweise kam, wenn du dir mal im Angestelltenzustand dir das mal anguckst, dass 85% der Menschen nicht lieben, was sie tun. Und jeder fünfte Mensch, also einfach, dass da irgendwie 45% auf der Suche nach neuen Jobs sind, ist das natürlich auch eine große Motivation, da rauszukommen und sich dann sein eigenes Unternehmen aufzubauen, ne, mit seinen eigenen intrinsischen Vorstellungen.
Absolut. Also ich will aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob man immer alles lieben muss, was man macht. So, ne? Also ich glaube, es ist auch vollkommen legitim zu sagen, ey, ich habe hier meinen supergeilen Tarifvertrag irgendwie in der Industrie oder wo auch immer. So, ich brenne nicht für Excel, aber ich mache das halt, weil es irgendwie interessiert mich und ne, es ist totally fine. Das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Und was ich halt auch Menschen irgendwie sage, die mich dann so fragen, ja, und wie ist das so und bla bla bla. Also ich sage dann, es ist halt nicht für jeden so. Und es gibt auch Tage, da bin ich mir selber gar nicht sicher, ob es für mich das Richtige ist. So, ja, also das ist nicht so, dass das ein Streak ist und das ist irgendwie so, ja, geil, geil, geil. Und auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch irgendwie Phasen und Tage oder so, wo man denkt, so, pff, Junge, Junge. So, ne? Und ist auch gut, wenn man das im Vorfeld alles vielleicht gar nicht so weiß. Also meine Hochachtung vor denjenigen, die halt das irgendwie selber quasi gemacht haben, was aufgebaut haben, das dann auch groß und irgendwie nicht nur groß gemacht, sondern auch groß gehalten haben, die ist nochmal sehr, sehr stark gewachsen, seitdem ich ja selber irgendwie diese Entscheidung getroffen habe. Von daher versuche ich da immer so ein bisschen so diese Ambivalenz auch zu zeichnen, dass es eben unterm Strich, klar, ist es toll, das zu machen, was man selber machen möchte. Und bei mir war das halt so, ich hatte die kurze Zeit in meinem Leben, Arbeitsleben, wo ich fest angestellt war, ich habe gemerkt, das ist irgendwie für mich nicht so das Richtige. So, nicht wegen der Inhalte oder sowas, sondern ich hatte mit dieser ganzen, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen latent unfrei gefühlt. Das klingt jetzt total dumm, aber so. Nee. Und deswegen war dann für mich irgendwie das relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, du musst das irgendwie anders organisieren. Und jetzt gucken wir mal, wir können ja nächstes Jahr um diese Zeit nochmal irgendwie uns hier im Podcast treffen und dann schauen, wie sich das Jahr jetzt dann noch so entwickelt hat. Das ist so mein Take auf diese ganze Frage, so do what you love und Selbstständigkeit.
Ja, gab es einen Moment in deiner Kindheit oder irgendwann, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt? Also das ist jetzt der Punkt, wo gab es einen Frustpegel oder gab es irgendwas?
Nee, in meiner Kindheit gar nicht. So, also ich komme jetzt beileibe nicht aus einem Unternehmerhaushalt, das nicht. Und ich muss auch sagen, dass mich persönlich diese Frage, Ich habe verhältnismäßig spät angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich tatsächlich auch in meinen so frühen 20ern und so weiter, ich habe mich ehrlicherweise nur ums Segeln gekümmert, so, ja, und hab irgendwie, also wenn ich dann jetzt teilweise so gucke, was die Leute damit, Master mit 23 fertig und 6 Praktika, da habe ich irgendwie gefühlt irgendwie in irgendwelchen Booten da irgendwie, weiß nicht, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, man kann sich das, also, so, und von daher ist bei mir der Groschen wahrscheinlich verhältnismäßig spät erst gefallen. Und ich habe auch zum Beispiel überhaupt keinen Parteijugendhintergrund oder sonst was. Ja, also wenn ich mal so gucke, so ne, wer ist jetzt irgendwie in den Beratungen, Agenturen, Fraktionen, Parteien und so weiter. Also in meinem Alter, was haben wir so im Hintergrund? Die kommen eigentlich durch die Bank fast alle, ja, irgendwie von den Jusos, aus der JU, Julis, ne, wie sie alle heißen. Und sind halt darüber dann so politisch sozialisiert. Das fehlt mir komplett. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit politischen Jugendorganisationen, als ich selber noch quasi in dem Alter war, wo man da irgendwie Kernzielgruppe ist, ich fand das immer ein bisschen weird. Das war immer nichts für mich so. Und bin deswegen da relativ spät erst zu gekommen. Und diese Erkenntnis hätte ich, glaube ich, ohne meinen ersten Job nach dem Studium, wo ich dann halt nach Berlin gegangen bin zu einer Public Affairs Agentur, hätte ich, glaube ich, diese Welt auch gar nicht kennengelernt. Und deswegen bin ich da für diese Phase des Angestelltentums sehr, sehr dankbar bis heute, weil ich da irgendwie in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt habe. Ich war da persönlicher Assistent von jemandem, der in der Branche sehr viel erreicht hat. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich, so diese Zeit da in Berlin. Und der Impuls zu gründen kam dann auch daher, weil ich gedacht habe, okay, das so funktioniert, also das Agenturgeschäftsmodell und so, das ist ja interessant. Es gibt also augenscheinlich einen Markt, der sich nur damit beschäftigt, Interessen zu vertreten. Das ist ja fantastisch. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert und das ist ja nun, ne, da muss man ja sich im Zweifelsfall selbst drum kümmern, was man später damit macht. So, ich kriege heute noch Kommentare von einem lieben Freund gedrückt, wie das Taxifahren läuft. So, sage ich immer, wie läuft die Nähmaschine, kann man dann nur erwidern. von daher war das ein richtiges so Aha-Erlebnis, zu sagen, okay, das gibt es also auch, so funktioniert das. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist genau dein Ding, aber das macht angestellt nur wenig Spaß, mach das mal lieber selber. Und der beste Weg, irgendwie halt da reinzukommen, ist jetzt halt irgendwie nochmal zurück an die Uni zu gehen, ein bisschen Kompetenz da nochmal zu verbriefen im Bereich Social Media und Campaigning und so Werbewirkung und dann halt dann diese Gründung zu lancieren. Also, dass ich 2022 gegründet habe, habe ich 2017 mir vorgenommen. Also, es war quasi eine von langer Hand geplante Aktion. So.
Guck mal, aber da siehst du halt dann auch wieder sozusagen doch die Strategie und all das, was dazugehört. Und egal, wie spät man anfängt, also ganz ohne Plan gründen funktioniert einfach nicht. Das ist ja auch Anjas und mein Credo. Und du hast was Wunderschönes gesagt. Bevor wir jetzt zu deinem Be the Light kommen als nächstes, möchte ich nur den Punkt nochmal highlighten, weil den unterstützen Anja und ich ja auch ganz, ganz doll. Nicht jeder ist ein geborener Gründer. Also es ist total in Ordnung, wenn man, genau wie du sagst, hey, ich bin super happy in meinem, ich nenne das immer Mac-Job. Wenn der dir Spaß macht und du dann irgendwo anders im Leben deine Erfüllung findest, ist es ein absoluter Traum. Also es muss nicht jeder machen. Lustigerweise erarbeiten Anja und ich gerade ein wunderbares Webinar mit dem Thema, welche Gründer-Personality bist du, um genau da auch einfach aufzuräumen, weil wir einfach sagen, dass das, und ansonsten such dir einen guten Co-Founder. Also wenn du unbedingt gründen willst, weil du die mega Idee hast, aber eigentlich dich nicht traust, dann lieber mit einem Co-Founder statt ganz alleine und immer in der Angst. Aber das nur am Rande, aber ich kann das Thema total verstehen und es ist nicht für jeden und es ist auch nicht jeden Tag gleich geil, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Nee, genau, und ich hatte halt die tolle Möglichkeit, das auch quasi parallel zur DIS halt schon so vorzubereiten, ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von heute auf morgen dann so einen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, so, jetzt mache ich das, sondern dadurch, dass ich halt, ich habe zur Frage promoviert, wie Social Media Wahlentscheidung verändert. Und das hat quasi von vornherein schon so ein bisschen so latente Aufmerksamkeit irgendwie halt auch mit sich gebracht, dass dann irgendwie so Presseanfragen gekommen sind. Ich habe dann auch sehr früh angefangen zu netzwerken, habe da auch ein paar wirklich sehr, sehr gute Geschäftspartner, kann man gar nicht sagen, Freunde gefunden, sehr irgendwie dann in dieser Phase, mit denen ich heute noch sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeite, denen ich auch viel zu verdanken habe. Und das war in der Retrospektive sehr wertvoll, weil eben das Step-by-Step einen quasi auch daran heranführt und du halt quasi noch mit der Absicherung über die Stelle am Lehrstuhl halt irgendwie sind auch dein Geschäftsmodell ausprobieren kannst und sagen, okay, ne, wie wird es angenommen, was für Schwankungen unterliegt das vielleicht auch, so, ne, wir haben ja nächstes Jahr wieder Bundestagswahl, da kann ich schon sagen, nächstes Jahr wird schwierig mit Segeln im Sommer, so, da ist dann High Season, dafür ist danach dann auch erstmal wieder ein bisschen weniger, so, und von daher ist für mich jetzt so nach zwei Jahren durch Kerngründung eigentlich die größte Herausforderung halt so ein bisschen mal Gas rauszunehmen und eben sich jetzt, ne, auf die Langstrecke zu begeben und halt so ein bisschen auch dann mit den eigenen Ressourcen zu haushalten. Ne? Und wir sind ja dann auch jetzt vor anderthalb Jahren Eltern geworden, meine Frau und ich. Das ist das Tollste, was einem so passieren kann. Aber es ist natürlich auch eine sehr dann ganz anders intensive Phase. Und das beides gleichzeitig. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das so empfehlen.
Be the light. Einmal die Frage zu erörtern, was du so in die Gesellschaft reingibst. Also quasi, was dein Mehrwert ist, wo die Gesellschaft quasi dran wachsen kann und was du quasi in den großen Topf reintust.
Ja, you tell me, liebe Gesellschaft. bendix@peopleonthehill.de, schreibt mir doch mal, wie ihr das so wahrnehmt. Ich weiß es nicht. Also ich tue mich mit so normativen Dingen tue ich mich so ein bisschen schwer, ja, irgendwie so das Gute oder so, also das ist that's not for me, aber ich versuche eben mehr schlecht als recht nach dem Grundsatz zu leben, so, ne, einfach nicht scheiße sein, so zu deinen Mitmenschen, zu deinen Partnern, wie auch immer. Das ist jetzt ein wirklich sehr, sehr tiefe Messlatte, die ich da anlege. Also das ist wahrscheinlich, reicht wahrscheinlich nicht für Be the Light. Ansonsten würde ich eher sagen, woraus ich halt viel Inspiration, wenn man das so nennen will, oder auch Motivation schöpfe, ist eben so dieses ganze Thema, ne, Selbstwirksamkeit und ne, sich auch bewusst machen und jetzt nicht so auf so einer esoterischen Schiene, sondern tatsächlich ganz, ganz praktisch, warum tue ich was? Und das eben dann vielleicht auch mal bewusster anzuerkennen und anzunehmen, ja, wenn dann irgendwie, klar, es ist nicht, geht nicht immer nur bergauf, es gibt auch mal schwierige Phasen, aber das ist halt eben alles part of the game und da eben eine größere Gelassenheit irgendwie zu entwickeln, das ist etwas, woran ich gerade arbeite, so, wenn man das so sagen will, und von daher glaube ich, es hilft es allen, ja, so die sich für diese Themen interessieren, einfach sich nicht so stressen zu lassen von irgendwelchen falschen Role Models, die irgendwie in Social Media einem irgendwie anschreien, dass du ein totaler Versager bist, wenn du irgendwie nach anderthalb Jahren immer noch kein Porsche fährst oder sowas. Ja, also ich überspitze jetzt so ein bisschen, aber ich kann mit diesem ganzen toxischen super competitive LinkedIn Bullshit einfach nichts anfangen. Es ist die absolute Hölle. Ich hasse es wie die Pest. Und da mache ich nicht mit, da möchte ich mich versuchen, ein Stück weit zu verweigern. So. Und das ne, kommt auch mit dem, das ist auch teilweise auch ein bisschen part of the game, so, das ist, da bin ich dann auch ein bisschen indifferent. Aber es ist vollkommen in Ordnung, das im eigenen Tempo zu machen und eben auch nicht monetäre Maßstäbe für sich zu entwickeln, an denen man dann seine eigene Zufriedenheit irgendwie orientiert. So.
Aber weißt du, was ich so schön finde? Du hast gerade so vehement gesagt, ich mache da nicht mit und diese normative Story und das mag ich nicht. Und ich kann das so gut verstehen und das bist ja auch einfach du, so kenne ich dich ja auch schon ein bisschen. Und gleichzeitig, du machst so unfassbar viele Sachen für die Gesellschaft. Also du magst vielleicht nicht drüber reden, aber wenn du allein mal überlegst, was eure Arbeit bringt und du hast es gerade gesagt, wenn du aufs Dorf fährst und halt irgendeinem Abgeordneten erklärst, wie er sich bei Facebook einloggt und so sicherst, dass das Ehrenamt bestehen bleiben kann, das ist doch für die Gesellschaft, für die Demokratie ein riesen Mehrwert. Und das ist doch eigentlich das Be the Light von People on the Hill, zu sagen, hey, wir machen Demokratie wieder zugänglicher und wir sorgen dafür, dass die Gesellschaft einfach den Wert an Demokratie auch erkennt. Also wir sind ja wirklich, du hast es gerade selber gesagt, in einer crucial Phase, wo es darum geht, lass mal alle unsere Demokratie erhalten. Und da brauchen wir schlichtweg alle Kräfte. Und ihr arbeitet da an vorderster Front mit. Also ich finde, ein krasseres Be the Light gibt es eigentlich gar nicht. Und du musst zu beschreiben, genau. Um dich hier hinzustellen. Ja, aber das kommt uns mal raus.
Zugänglichkeit für die heranwachsende Generation. Also allein sich mit dem Thema der Digitalisierung, für die, ich meine, ich habe zwei Töchter und du musst einfach andere Sprachen sprechen und da sich auch quasi für einzusetzen und dafür zu sorgen, dass über die Digitalisierung da wieder jüngere Leute an die Politik rangeführt wird, finde ich auch einen absoluten Mehrwert.
Ja, danke. Also ich kann dann festhalten, dass Be the Light von People on the Hill strahlt in der Schenke zum Dorfkrug in Neumünster unter anderem.
Ja,
oder,
ja genau ja, da. Aber,
ja, genau. So, of all places. Ja, aber so ist es. Also das ist halt Handarbeit, ne? Und auch alles andere als glamourös. So. Deswegen mache ich das ja nicht. So,
du hast es ja gerade gesagt,
dass du die Schattenseiten eben halt auch aushältst, ne? Weil die hat das mit Sicherheit. Also es ist, und das ist ja auch nicht, dass wir sagen, nur weil du den Job liebst, heißt es, dass alles immer mega genial ist, sondern nein. Mhm. Es heißt auch, Herausforderungen anzunehmen, Challenges anzunehmen und da eben nicht sofort sich zu ducken und zu sagen, ich schmeiß das mal eben. Und das finde ich schon, das hat Achtung verdient.
Ja, vielen Dank. Also ich, wie gesagt, ich denke da, ich weiß, ich habe da auch, das ist ein Malus, ja, da irgendwie nicht mit der gebotenen so Speaker-Persona dann irgendwie rauszukommen.
Jetzt war hier Bendix.
Ja, ja. Aber es geht auch anders. So, von daher.
Aber ich finde, du kannst ruhig auch ein bisschen Glamour in die Dorfschenke in Neumünster bringen.
Ja, die Frage ist ja, ob die Dorfschenke in Neumünster den Glamour haben will. Das ist ja nochmal eine andere Frage.
Ja, das ist traurig, so. Aber wahr. Aber die freuen sich in jedem Fall ja immer über gute Tipps und Tricks. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter und sehr einziger Weg, da an der Basis anzusetzen. Also anders geht's ja gar nicht. Ich meine, wenn ich mir hier unser kleines Dorf an der Ostsee angucke, das ist ja recht politisiert. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Dorfschenken, wo die Leute sitzen und diskutieren und wo es mitunter ganz gut ist, wenn man da auch nochmal an die Basis rangeht.
Das kann nie schaden, ne? Also von daher, sich da irgendwie ein Stück weit irgendwie mit zu beschäftigen, das schadet, glaube ich, nicht. Es ist tatsächlich auch, und das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht, sich in der Partei zu engagieren, das ist auch echt viel Arbeit, ja, für die ganzen Ehrenämter, die dann da so unterwegs sind, ne? Und ich mache relativ viel so Kampagnentraining und so weiter und so fort, wenn es darum geht, okay, jetzt soll hier irgendwie gewählt werden. Und die schwierigsten Kampagnentrainings sind halt, ne, Bundes- und Landespolitik, das ist alles easy, ja, aber richtig hardcore ist kommunales Zeug, ja. So, das haben wir hier in Hamburg demnächst Bezirkswahlen. Weil die meisten Dinge, die wir so flashy dann irgendwie erzählen können über hier, ne, Social Media und so weiter und so fort, die funktionieren da halt einfach nicht. Ja. Ja, klar kann man das machen und es gibt dann auch eine gewisse Form von, ne, es gibt da dieses Theorem, Nachrichtenresonanz als Medienwert. Ja, also das ist dann so dieser, ne, das sind also diese Überschriften, wenn irgendjemand aus der Lokalpolitik was Kurioses macht, ne, dann stürzt sich irgendwie dann der nächste Reporter drauf und dann wird das halt immer größer. So, aber das ist halt nichts, mit dem man planen kann. So, nee. Deswegen sind das halt eher andere Fragen, ne, so Dialogfähigkeit am Wahlkampfstand, Kampagnenorganisation, solche Sachen. Und das ist immer richtig schwer. Das ist immer wirklich richtig schwer, wenn es dann halt konkret werden muss. So, Entschuldigung. Mhm.
Und es ist so krass, weil es eben alles das Ehrenamt ist. Also das, finde ich, ist ja auch was wir einfach gerne gesellschaftlich vergessen. Insbesondere, wenn wir dann auf die Politiker schimpfen. Dann einfach immer sagen, hey, das machen diese Menschen aus hoher Motivation in der Freizeit. Also das finde ich sehr beeindruckend nach wie vor. Dann lass
Weisheit.
Lass uns doch jetzt so langsam Richtung Ende hüpfen und zu meinem liebsten Thema kommen. Und zwar deine Weisheit oder dein Learning, wo du irgendwie sagst, hast du einen Satz, der dich schon ewig begleitet, wo du sagst, so, das ist ein Satz, den hat mir irgendjemand mal gesagt oder den möchte ich gern weitergeben oder der ist mir wichtig. Gerne auch im Gründerkontext oder im Motivationskontext. Irgendwas, wo du sagst, das ist ein schöner Satz.
Ja, den habe ich. Habe ich tatsächlich. Dieser Satz begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Der stammt von meinem Vater und der geht so. Regatten werden im Ziel gewonnen. Das heißt also, wenn man irgendwie eine Regatta segelt, dann ist man irgendwie schon ganz weit vorne und dann soll man halt die Bodenhaftung bewahren, sondern halt irgendwie dann das Ding halt auch nach Hause bringen. So. Und ich ziehe da jetzt nicht, ich denke da jetzt nicht jeden Tag dran, ne? Nicht falsch verstehen so, aber für mich steckt da sehr viel Wahrheit drin, die nicht nur fürs wirtschaftliche Leben, sondern eben auch für eigentlich alle anderen Bereiche gelten, weil das eben ein so ein Stück weit zur Bodenhaftung und zur Bescheidenheit und zur Vernunft letzten Endes und zur Ratio vielleicht auch irgendwie anhält, zu sagen, okay, selbst wenn es gerade irgendwie richtig geil läuft, so super gut, dann halt trotzdem irgendwie so ein bisschen zu gucken, okay, ne, was kann noch, was liegt noch vor mir so und dieses Abwägen da halt nicht außen vor zu lassen, das ist was mich sehr geprägt hat und weiterhin prägt und von daher Regatten werden im Ziel gewonnen, liebe Gründer.
Den mag schön. Ich sehr.
Ja, ich auch, total.
Cool. Mega. Dann allerletzte Frage an dich heute. Und dann haben wir die 6. Stunde auch geschafft. Jetzt hören ja viele Gründer auch zu, die gerade am Anfang sind oder jetzt denken, Mann, ich habe jetzt irgendwie verstanden, Kommunikation ist echt wichtig. Hast du vielleicht 2, 3 Tipps oder Hacks, wenn du sagst, worauf muss ich unbedingt achten, wenn ich als Gründer anfange mit PR-Arbeit, mit Kommunikationsarbeit? Gibt es da irgendwie 3 Sachen, wo du sagst, Mensch, die würde ich nicht vergessen oder 2 Sachen?
Ja, habe ich. Ich will aber eine Sache noch nachschieben, weil Regatten werden im Ziel gewonnen heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn es mal scheiße läuft und man aber noch nicht über die Ziellinie gefahren ist, dann ist das Ding ja auch noch nicht durch. Ne? Also insofern, ja. Das funktioniert auch andersrum. Wichtiger Punkt. Also, ne, drei Tipps für Kommunikation für Gründer. Erster Tipp, seine Punkte dann machen, wenn die Frage noch aktuell ist und nicht dann in der nächsten Frage noch was anschieben müssen. So, dann zweiter Punkt. Nein, ich schweife ab. Also, ich glaube, es macht Sinn, sich ein Stück weit die Zeit zu nehmen, und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage, irgendwie blockt euch irgendwie was im Kalender oder sonst was und zwingt euch tatsächlich auch dazu, da ein Stück weit mal dann vielleicht auch mit Freunden oder Mitgründern oder wie auch immer in Dialog zu treten und zu gucken, so, was will ich eigentlich, also was ist eigentlich meine Geschichte, die ich erzählen will, was ist so mein Core Messaging und auf welchen Kanälen kann ich das machen? So, ich rate ganz doll davon ab, kopflos irgendwie erstmal in irgendwelche Plattformen reinzugehen, und dann halt irgendwie zu schauen, ne, wie es dann läuft, sehe ich dann. Das bringt in der Regel eigentlich nichts, sondern ne, was ist mein Messaging, wen muss ich dafür erreichen und wo kann ich diese Menschen idealerweise dafür dann halt auch finden? So, und das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt, Übung macht den Meister, also ne, einfach machen. Und anfangen, ja, also Execution beats Strategy, das ist einfach so. Man kann sich die tollsten Ideen machen, wenn man nicht rausgeht und anfängt, dann ist das alles komplett wertlos. Und in der Regel hat das sehr, sehr viele positive Nebeneffekte, selbst wenn das am Anfang noch holprig wirkt, ne, man wird besser, man bekommt irgendwie auch ein größeres Selbstvertrauen im Umgang mit der eigenen Stimme, mit dem eigenen Bild, was elementar wichtig ist, wenn man halt, ne, sich selber ein Stück weit auch exponieren will oder muss. Ich glaube, man kommt da kaum dran vorbei. Und insofern macht es auch tatsächlich Sinn, das einfach ein bisschen zu üben. Ja, so. Und halt vor allem sich auch nicht verrückt zu machen. Also ich kenne niemanden, der beim ersten Take sein Selfie-Video halt irgendwie sofort beim ersten Mal drin hat, sondern wir alle kennen auch die Situation, wo dann die Camera-Roll voll ist mit irgendwelchen Takes, wo dann irgendwie das nicht passt oder das nicht oder das nicht. So, also das ist alles completely normal. Ja, last but not least, sich selbst vielleicht nicht ganz zu ernst nehmen und mit der genötigen Prise Humor oder Ironie dann auch irgendwie reingehen, wenn einem das denn liegt, I don't know. So, das waren jetzt so drei Stichworte, die ich dazu beisteuern kann. Und dann vielleicht noch einen vierten, wenn ich darf. Baut euch so früh wie möglich ein Netzwerk auf. Und wenn das heißt, mit der lieben Deutschen Bahn nur für eine Stunde Gespräch einmal quer durchs Land zu fahren, macht das. Also, wenn man nicht da ist, ist man nicht da. So, und das persönliche Gespräch schlägt jeden Cold Call oder jede LinkedIn sonst was Nachricht, forget it. Hinfahren, gucken, wo sind die Leute, die ich kennenlernen will, den Mumm haben, sich vorstellen. So, in der Regel sind die Menschen ja nicht scheiße. Da sind wir wieder bei nicht scheiße sein. Von daher.
Herrlich. Es war doch ein wunderbarer Schlusssatz.
Ja, genau.
Vielen, vielen Dank, Benedikt. Ja.
Dankeschön.
Ja, ich sag danke und hat viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Vielen Dank.
Inspiration.
Meine Güte, das war jetzt echt viel Input für die sechste Stunde. Aber ich bin am Ende zu meinen drei PR-Tipps gekommen. Darüber freue ich mich sehr. Das war ja mein Ziel für heute.
Ja, und auch ansonsten. Ich habe es ja auch mitgeschrieben. Also ich habe auch gedacht, dass, ne, du hast es ja schon so angekündigt, und da habe ich direkt meinen Stift gezückt. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt. Ja, gut, dass wir gefragt haben. Nee, und ansonsten, was ich echt cool fand, und das erinnert mich so ein bisschen auch an die Folge, die wir mit Simone zum Thema Design hatten. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Ich glaube, so die 9. oder die 8.
Ja. Nee, 9. glaube ich.
9. Weil da war es ja auch so, dass Simone eigentlich ein sehr leiser Mensch war und von uns so gehighlightet mit Strahlkraft und Be the Light, das lag ihr ja nicht so. Und das fand ich jetzt bei Bendix gerade auch so wahnsinnig spannend. Ich meine, der steht irgendwie den ganzen Tag zumindest im politischen Kontext, ja, irgendwo bringt Menschen was bei, erklärt was, hält Vorträge und ist schon relativ präsent und merkt aber eigentlich gar nicht oder redet gar nicht gerne darüber, was für einen coolen Job er macht oder wie krass eigentlich auch sein Beitrag für die Gesellschaft ist. Das fand ich ganz spannend und unglaublich authentisch, dass man ihm echt auch so angemerkt hat, dass er da gar nicht so gerne drüber spricht, beziehungsweise eigentlich auch noch nicht richtig drüber nachgedacht hat, oder?
Ja, und wir mussten es auch ganz schön aus ihm herauskitzeln, was ich aber wiederum sehr sympathisch finde, weil ich weiß, so wie es, hattest du es ja auch eingangs schon gesagt, es gibt diverse und sehr verschiedene Gründer. Ja. Und es gibt halt auch Gründer, die, glaube ich, eher die Tatkraft und das Machen und das Umsetzen und das Bewegen in den Vordergrund stellen und eben nicht das Rampenlicht auf sich selber stellen. Ja. Und das macht ihn sehr sympathisch an der Stelle, dass wir ihm quasi das Be the Light so ein bisschen zuschubsen mussten. Und ich muss mich wiederholen, ich finde wirklich, dass das, was er leistet, sehr beeindruckend ist.
Und, total. Und weißt du, was ich schön finde? Du hast ja gerade auch gesagt, er ist so ein Mensch der Tat und des Machens. Und klar, das merkt man an irgendwie 2 Gründungen in 2 Jahren und auch so, wie locker er das dann so erzählt hat. Ja, und dann habe ich mal kurz und dann mal eben eine andere Marke aufgebaut und so. Also ich meine, wir beide wissen ja auch, was dahinter steckt, mal eben eine andere Marke aufzubauen. Und das Interessante ist, dass er ja genau diese Eigenschaft, nämlich dieses »Ich lebe für die Sache«, bei seinen beiden Zielgruppen so gehighlightet hat und bei seinen beiden Zielgruppen gesagt hat, das ist eigentlich das verbindende Element und das, was er auch im Rahmen seiner Beratungstätigkeit oder im Rahmen seiner Kommunikationsarbeit immer aus Menschen rauskitzelt, nämlich so dieses, was macht sie aus, wo ist ihre Leidenschaft, warum tun sie das? Und das ist so lustig, dass er das ausgerechnet bei sich selber dann eben nicht so präsent hat. Und ich meine, ganz ehrlich, wir kennen das doch von uns auch. Also die Sachen, die man selber immer predigt, dass man die machen soll, die macht man selber irgendwie am allerschlechtesten. Also das haben wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon gesagt. Auch wir sind mal wieder dabei, unsere Website zu überarbeiten und nochmal zu hinterfragen, wofür stehen wir eigentlich ganz konkret? Wo man irgendwie auch sagt, es kann doch nicht sein. Aber also das, ich glaube, das ist auch ein bisschen ganz normal so beim Gründen. Und gleichzeitig finde ich das jetzt bei Bendix ganz besonders interessant, weil das, was er bei anderen eben mag und highlightet und da besonders hinguckt, das nimmt er bei sich selber gar nicht wahr. Also es ist interessant.
Ja, und auch es gibt sie eben auch, ne, solche Gründe. Genau. Und so wie wir es bei Simone auch gesagt haben, wir wollen ja auch den Menschen eine Stimme geben, die sich sonst nicht so ins Rampenlicht stellen. Und das mag ich. Und deswegen fand ich das jetzt, hatte sehr viel Mehrwert. Und ich habe da einiges rausgezogen aus dem Gespräch und kann da eine Menge mitnehmen.
Ich auch, auf jeden Fall. Also weit über viele Sympathiepunkte hinaus habe ich halt auch echt viel einfach gelernt oder mitgenommen oder ja, und sei es nur dieser wunderbare Spruch von seinem Papa. Also das war einfach auch schon ein schönes Zitat. Wir packen euch das einfach alles nochmal in die Shownotes, würde ich sagen. Jetzt nicht das Zitat seines Vaters, das war ja, die Regatta wird im Ziel gewonnen, das mochte ich sehr. Muss man ja auf den Segelsport beziehen, ne? Kann man einfach sagen, Ende ist dann, wenn Ende ist und nicht irgendwie einen Meter davor. Und solange hast du eben immer eine Chance, auch die Dinge noch für dich oder gegen dich zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr gesunde Haltung. Tatsächlich. Das, was ich sagen wollte, was wir in die Shownotes packen, ist eben sein Instagram-Account und die beiden Websites und sowas alles, weil es schon lustig ist, sich das mal so beides anzugucken und eben auch zu wissen, das macht ein und derselbe Mensch. Also auch das finde ich nochmal sehr motivierend für jemanden, der gerade gründet, zu sehen, cool, man kann beides tun. Und das ist ja auch etwas, was du und ich glaube schon in unserer allerersten Folge, die nur wir zu zweit aufgenommen haben, haben wir ja auf dem Thema so lange rumgeritten, dass wir gesagt haben, es ist total gut, 2 Sachen zu tun, wenn man beides liebt. Ich meine, du bist Tierkommunikatorin und machst mit mir Yay Vision so. Also man kann beides machen, auch wenn sich das erstmal konträr anhört. Und das fand ich heute auch wieder ein sehr schönes Beispiel.
Ja, und du moderierst und machst mit mir Yay. Also insofern, das sind auch 2 Sachen. Und ich finde aber auch, dass jeder das so für sich selbst entscheiden muss, ob er 1 oder 2 Sachen macht. Deswegen ist man nicht besser, weil man 2 Sachen macht. Ich glaube nur, dass wir zu den Menschen gehören, die viel Inspiration brauchen und viel kreativen Austausch und viel Futter fürs Gehirn. deswegen finden wir es halt toll, ne? Aber es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, die es komplett überfordern würde, zwei Sachen zu tun.
Da mache ich jetzt kurz noch meinen kleinen Werbeblock für unser neues Webinar, was bald kommt. Welche Gründer-Personality bist du? Und dann sage ich eine gute Woche und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.